Diese Folge von Mal gucken, das Film Doppel wird Ihnen präsentiert von der Tyrell Corporation. Menschlicher als menschlich. Ab Januar 2022 unser Nexus 7 Pleasure Model. Bestellen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten und erhalten Sie... Ein Jahr, 30 Sendungen, 60 Filme und eine letzte Ausgabe von Mal gucken, das Film Doppel. Hier für euch mit mir, Ralf Döbele, und wie immer mit meinem hochgeschätzten Kollegen und Freund
Fabian Kurz. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ein letztes Mal auf euch tatsächlich, weil das ist jetzt nun wirklich die allerletzte Folge. Wir haben vorher immer mal wieder gesagt, aber jetzt ist es wirklich soweit und wir sagen euch ganz ehrlich, hiernach kommt nichts mehr. Jedenfalls nichts mehr, was Podcast-mäßiges antrifft. Ich weiß nicht, Ralf, vielleicht kreuzen sich unsere Wege nochmal beruflich, hoffentlich.
Ach, das hoffe ich doch sehr. Und nicht so, als ob wir in Zukunft untätig sein werden.
Das stimmt.
Aber ich denke,
Teaser
schon,
werden sie jetzt sagen.
Was?
jetzt schreien alle nach Teaser,
Teaser, naja, Teaser. Teaser passt ja nur, wenn wir selber wissen, was wir machen, und wahrscheinlich wissen
wir
es nicht. Aber,
nee, wir wissen es nicht.
Nee, ich freue mich auch tierisch auf diese letzte muntere Gesprächsrunde mit dir. Und ich muss schon sagen, es war ein wirklich aufreibendes und abenteuerliches, aber durchaus lohnenswertes Jahr und eine sehr spannende Reise, auf die wir hier zusammen gegangen sind.
Ich glaube auch. Also gerade, dass wir dieses Jahr damit so begleitet haben. Gut, wir haben im April losgelegt, aber was ist schon passiert von Januar bis März?
Ich habe das Gefühl, die ersten 3 Monate ist irgendwie gar nichts passiert. Also können wir das schon gelten?
Das hier ist ein Jahrespodcast. Zeitdokument.
Ich glaube, vielleicht können wir auch mal enthüllen, wie das überhaupt alles angefangen hat. Also wir haben damals beide noch im Nebenjob, also ich bin so ums Überleben kämpfender Journalist, du bist ums Überleben kämpfender Student, und wir haben gemeinsam bei der bekannten Berliner Firma Dussmann gearbeitet noch, genauer im Filmmuseum, im Museumsshop von Dussmann am Potsdamer Platz in Berlin, wo sich natürlich auch alles um Film dreht, also sehr viel Merchandise, sehr viele Filme, Bücher, und wir waren da. Siehst du mal, ich denke immer noch, wir sind dabei.
Ja, schlimm.
Es geht so schwer aus einem raus, aber wir waren da Teil des Filmmuseums. Den Laden gibt's immer noch, geht ruhig hin, da gibt's schöne Sachen. Aber da standen wir hinterm Tresen, und es war gerade noch am Ende des zweiten Lockdowns, das heißt, es war nichts los. Und da sind wir ins Rumspinnen gekommen, und wir haben einfach gemerkt, dass wir uns tierisch gerne und stunden und endlos lang über Film unterhalten. Und dann hast du irgendwann zu mir gesagt,
warum das nicht aufzeichnen, weil das ist so geistreich. Ich mit meiner jugendlichen Naivität, dass ich gesagt habe, das ist so geistreich, das muss aufgezeichnet werden.
Wir sind
so
geil für diese Welt, deshalb haben wir gedacht, wir zeichnen es auf.
Ja. Richtig, richtig. Und dann ist ein Podcast entstanden, den keine Sau gehört hat.
Ja.
Aber trotzdem wir mega Spaß hatten. Also ich glaube, weswegen dieser Podcast auch so, weswegen wir so lange durchgehalten haben, trotz dessen, dass diese Hörerschaft ein bisschen abgenommen hat, aber ihr treuen Hörer, ihr hört das jetzt, und ihr seid natürlich nicht...
Lass uns erstmal Danke sagen an diejenigen, die es bis hierhin mit uns geschafft haben, die noch
richtig
da sind. Wir haben euch wahnsinnig lieb, und wir danken euch sehr,
Dankeschön.
Sehr, sehr. Fühlt euch wärmstens umarmt, aber Tatsache ist eben auch, wie viele große Serien vor ihrer Zeit werden wir eingestellt wegen Zuschauermangel oder Zuhörermangel
Fall. Richtig. Wir werden eingestellt. Die Produzenten haben uns kein grünes Licht mehr gegeben für eine zweite Staffel.
Das ist leider so.
Und deswegen präsentieren wir euch eine Limited Series, und die geht jetzt auch gerade in die letzte Folge. Also jetzt mit dieser Folge jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt kommt nochmal wieder was. tatsächlich.
Nein, wir haben noch nichts getrunken. Wir hören uns nur so an.
Wir hören uns nur so an, weil wir sind sehr aufgeregt, und wir sind sehr in Ekstase, dass wir diese Folge jetzt gut zu Ende bringen wollen, dass wir diese Serie jetzt gut irgendwie zu Grabe tragen. Und
ich hoffe, es wird so eine muntere Beerdigung wie in Live and Let Die, wo erstmal der Typ abgemurkst wird und dann alle anfangen, wie wild zu tanzen. Das könnte das Ziel für heute sein.
Wir sind im digitalen Raum, ich kann dich nicht umbringen.
Habe ich auch nochmal Glück gehabt.
Naja,
es ist auch schwierig, über den Mord an sich selbst zu berichten. Deshalb bin ich dir eigentlich sehr dankbar.
Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Warum?
Weil ich beruflich über Mordfälle berichte.
Ach so, ich vergaß, der hat noch ein anderes Leben.
Das war immer unser Problem, du konntest meinen Star-Status nie akzeptieren.
Nee, ich war eben, weil in deinem Schatten hört man eben nicht groß.
Ja, dabei bist du trotzdem leicht größer als ich.
Ja, das stimmt.
Danke, aber sag doch mal, was war für dich persönlich jetzt in diesem zurückliegenden Jahr? Was war wirklich eine filmische Entdeckung, wo du irgendwie sagen würdest, okay, den hätte ich vielleicht ohne diesen Podcast nicht geguckt oder nicht zu früh geguckt und an den denke ich immer noch. Also egal, ob er jetzt gut war oder schlecht, aber einfach so, es gibt ja auch manchmal so Filme, die nicht so gut sind und die lassen eigentlich los, weil man ständig an ihnen herumgrübelt.
Ich glaube, ich habe diesen Film, oh Gott, jetzt weiß ich, das ist, tut mir sehr leid, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das ist der mit Montgomery Clift und dem Jungen, den wir gemacht haben. The Search
hieß der. Genau, die Gezeichneten.
Die Gezeichneten. Den fand ich tatsächlich, der hat mich sehr beeindruckt. Das war ein Film, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der ist ja auch hierzulande irgendwie vergriffen, hattest du ja gesagt. Leider, und da war ich sehr begeistert, als du den dann mir gegeben hast und gesagt hast, Freund, nun guck. Und das ist ein Film zum einen, der mich sehr bewegt hat, auf den ich gar nicht gekommen wäre, ohne diesen Podcast. Und ich glaube, das gilt auch für Beau Travail von letzter Folge, den ich vielleicht schon mal gesehen hätte, weil du irgendwann freundschaftlich gesagt hättest, so, lass uns den mal zusammen gucken. Aber ich freue mich, dass dieser Podcast dann doch so, wie ihn geplant haben, dann doch gewirkt hat. Also wir hatten, die eigentliche Idee war ja, wir zeigen uns auch in gewisser Weise gegenseitig Filme und jeder lernt was Neues kennen. Und das hat mich schon, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, unsere 13. Folge, weil ja, wir da, wie ich finde,
denke ich auch oft zurück tatsächlich.
Das ist das, weil es zum einen das coolste Cover war und wir uns da wirklich auch Mühe gegeben haben für dieses Cover, ja, weiß ich noch.
Um Gottes Willen, das war auch so anstrengend. Also ich bin auch kein Raucher, das heißt, ich musste erstmal gucken, wie raucht man so eine bescheuerte Zigarette und dann, dass es einigermaßen gut aussieht und dann 500 Takes, bis dann tatsächlich der Rauch auch auf dem Foto zu sehen war. Aber ich muss auch sagen, dass ich auf dieses Resultat wahnsinnig stolz bin und ich bin auch stolz, dass wir irgendwie geschafft haben, von dem Moment an eigentlich für jede Folge irgendwie was anderes zu machen, ein bisschen auszuprobieren. Und ich bin jemand, der früher so in meinen Teenager-Tagen und auch, glaube ich, in meinen 20ern sehr viel so Grafikdesign-mäßig gemacht hat und in letzter Zeit weniger, einfach aus beruflichen Gründen, man kann ja nicht alles machen. Mhm. Aber dadurch ist echt so die Lust auf Photoshop oder Experimentieren mit Grafikprogrammen und mit Motiven und so ist echt wieder erwacht in mir und das war auch noch ein wahnsinnig schöner Nebeneffekt, den ich hatte. Ich denke auch wahnsinnig gerne an unser Chariots of Fire Foto zurück in den weißen Leibchen, das fand ich auch, das hat richtig Spaß gemacht, also das ist eins, das würde ich mir glaube ich auch gerne irgendwann mal einrahmen, weil wenn ich das sehe, dann höre ich auch sofort wieder die heißgeliebte Musik von Vangelis.
Ja. Also dieser Podcast hat uns, glaube ich, schon einiges abverlangt einerseits, aber auch viel gegeben. Also es ist ein unglaublich cooler Sandkasten gewesen, um jetzt auch den nächsten Schritt zu wagen. Also ich, der jetzt Serienkritiken, ich schreibe jetzt ab sofort Serienkritiken für das Format TV-Wunschliste. Na, klingelt's. Ralf schreibt dafür auch. Also
beruflicherweise hatte ich da eine gewisse vermittlerische Funktion. Aber ansonsten, guck da ruhig rein. Also Fabian und auch meine anderen Kollegen machen da wirklich wahnsinnig tolle Features und Besprechungen und ich selbst bin da wahnsinnig gern Leser von dem, was meine Kollegen so aushacken.
Genau, und deswegen werden wir beide auf jeden Fall versuchen, weiterhin in diesem Medium irgendwie tätig zu sein und mal gucken, wenn eines Tages vielleicht dieser Podcast ausgegraben wird von irgendwelchen Leuten und plötzlich entdeckt sich so ein Kult, das wäre irgendwie auch ganz nett, ne? Und dann gibt's vielleicht
eine Staffel 3. Also ich glaube, wenn aus irgendeinem Grund die Hörerschaft posthum nach oben gehen würde oder tatsächlich das Interesse dran besteht, dann wäre ich, glaube ich, auch dafür zu haben. Aber bis dahin machen wir genau wie Aber und Rosenstolz erstmal die längste Pause des Universums, würde ich sagen.
Genau. Es sei denn, das Geld stimmt, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja, wir sind sehr käuflich, das ist schon wahr.
Aber unabhängig. Wir müssen es sein, wir sind jung und wir brauchen das Geld.
Aber was, naja, du ein bisschen jünger noch als ich, aber
Ja.
stimmt trotzdem. Woran ich gerne auch zurückdenke, ist definitiv auch die 13. Folge, weil Salo definitiv einer dieser Filme ist, über die ich immer noch, an denen ich immer noch herumgrüble. Aber auch Salon Kitty war wirklich eine Entdeckung. Das war so die Quintessenz von dieser Film geistert mir schon ewig im Kopf rum und endlich habe ich einen Grund, ihn anzugucken. Oder was ich auch wahnsinnig toll fand, was ich wahrscheinlich nicht so früh gesehen hätte, war Caché. Ein unglaublich intensiver Psychothriller, den ich wirklich verschlungen habe einfach. Und ich glaube auch, was ich vielleicht nicht so früh angeguckt hätte, war Der Würgeengel. Ich denke auch recht oft an den Würgeengel von Buñuel und generell einfach die Möglichkeit, so, ich bin doch sehr, glaube ich, amerikanisch geprägt, was mein Filmwissen betrifft und einfach jetzt mich auch mit deiner Hilfe weiter so durch die europäische Filmgeschichte vorarbeiten zu können, macht irrsinnigen Spaß.
Ich denke auch, jetzt gerade, wo ich so ein bisschen durch unseren Podcast so durch, streife, tatsächlich auch diese Folge, das Loch in der Wand. Ich denke, das war
Ja.
jetzt von unserem zweiten Anlauf dann nach unserer Sommerpause, tatsächlich auch eine Folge, die ich sehr interessant fand, weil das zwei Filme sind, die sehr metaphysisch sind und die sehr, also vor allem auch sehr, ja, jetzt fehlt mir das Wort, tatsächlich.
Allegorisch.
Allegorisch und zum Nachdenken anregend.
Absolut, ja.
Genau.
Glücklicherweise haben wir auch heute für unser großes Finale zwei Filme im Gepäck, auf die dieses Kriterium absolut auch zutrifft. Und wir sind auf diese beiden Filme gekommen, weil es beides Filme sind, die über einen Final Cut verfügen durch den Regisseur, was ja auch gar nicht so oft passiert. Und es sind zwei herausragende Werke ihres Genres. Und zwar sprechen wir heute in der letzten Folge einerseits über einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, und wir sprechen über
Einen von meinen absoluten Lieblingsfilmen, und zwar über Blade Runner von Ridley Scott. Diese beiden Filme sind tatsächlich auch gar nicht mal so weit auseinander
Stimmt,
erschienen.
ja.
Apocalypse Now 1979, Blade Runner 1982. Und beide Filme hatten im Grunde auch so ihre eigenen Produktionsmakel. Also die Geschichte von Apocalypse Now hinter der Kamera ist fast schon
Ja,
spannender als die Geschichte von Apocalypse Now vor der
da ist
Kamera.
echt was dran. Und tatsächlich glaube ich, dass die hinter den Kulissen Doku Hearts of Darkness inzwischen auch bei diesen neuen Blu-ray-Veröffentlichungen immer mit beinhaltet ist von Apocalypse Now. Diese Doku heißt Hearts of Darkness und in der begleitet Coppolas Ehefrau Eleanor als Filmemacherin dokumentarisch die Dreharbeiten und was da einfach also was da aufeinander alles draufkam, von den Witterungsbedingungen bis Produktionsverzögerungen bis zu einem Herzinfarkt des Hauptdarstellers Martin Sheen, das kann man sich eigentlich kaum ausmalen und ich bin mir sicher, dass viele in Hollywood damals auch sehr, sehr nervös auf diese Dreharbeiten geblickt haben. Zeitgleich ist das Ergebnis einfach etwas, was mich auch nach 25 Jahren, seitdem ich diesen Film immer und immer und immer wieder gucke, immer noch wahnsinnig in den Bann zieht und beeindruckt.
Bei Blade Runner tatsächlich war das ähnlich, nicht so drastisch und an die körperliche Unversehrtheit geratend, aber Blade Runner war tatsächlich in gewisser Weise als ein Hollywood-Blockbuster konzipiert. Also wir hatten zum Beispiel Ridley Scott, der vorher Alien gemacht hat, und man hat sich erhofft, dass, oder auch Star Wars war voll im Kommen und man wollte halt einen neuen Science-Fiction-Film machen und hat dann aber mit Blade Runner natürlich eine unglaublich düstere Form des Science-Fiction gegeben, die bei Gut, zwar bei Aliens zwar auch existiert, aber weniger allegorisch, wie du sagen würdest. Und deswegen wurde Blade Runner, als er rauskam, zu einem unglaublichen Flop. Und erst später, also Ende der 80er und Anfang der 90er, hat sich dann eine genau Kultformation um diesen Film herum ergeben. Weswegen wird er, also ist auch heute, es wird als Kultfilm bezeichnet und gilt als auch eines dieser verlorenen Kinder, die mit sehr viel Muße und Studiogeist erschaffen wurden. Weswegen es auch natürlich den Final Cut von Ridley Scott, also Final Cut bedeutet ja auch, wir können ja kurz darauf eingehen, dass hiermit bei beiden Filmen wirklich die Regisseure, bei Apocalypse Now ist es Francis Ford Coppola und bei Blade Runner ist es Ridley Scott, die hier wirklich ihre Fassung auf die Leinwand zaubern, so wie sie sie am liebsten auf die Leinwand gezaubert hätten, weil, wenn man diese Final Cut Permission, die zum Beispiel heute ein Christopher Nolan hat oder ein Steven Spielberg, die hatten die damals noch nicht. Ich kann sein, dass Francis Ford Coppola die vielleicht hatte, aber er musste aufgrund dieser ganzen Studio- und Finanzierungssache vermutlich auch einfach viel schnippeln, weil der Film sonst zu lang und die und es gab ja auch damals, ich weiß nicht, ob das heute, das gibt's heute bestimmt auch noch, diese Test-Screenings, das ja, Testpublikum genau. Und Blade Runner fiel da teilweise durch und ich glaube, Apocalypse Now wurde auch als zu lang gestempelt.
Ich glaube, viel tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, viele Filme, die ich tatsächlich am liebsten habe, haben diesen Stempel. Es ist zu lang, es ist zu kompliziert, keiner wird es verstehen. Und dann gab es tatsächlich früher, zumindest in manchen Teilen der Welt, stark gekürzte Fassungen. Also Spiel mir das Lied vom Tod ist auch so ein Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die, glaube ich, für die US-Fassung wurde es auf 2:20 oder irgendwas runtergekürzt. Und man kann von
ja, deswegen ist der amerikanische Filmmarkt auch grauenvoll.
Ja, also in inzwischen auf jeden Fall. Also ich denke, das war im Fall von Spiel mir das Lied vom Tod, war das auch noch bevor so diese, wie soll ich sagen, Arthouse-Geburt in den USA in den 70er Jahren einsetzte oder Ende der 60er Jahre, auch mit dem Ende des Studiosystems, dass man tatsächlich auch mal auf die Idee kam, also einem Autoren, Regisseur tatsächlich weitgehend freie Hand zu lassen oder dem Publikum auch mal was zumuten zu können. Mhm. Aber deshalb ist Blade Runner auch so schön, weil einerseits hat man eben diese Entwicklung in den 80ern weg davon, im Zuge dieser großen Abenteuerfilme wie Star Wars oder Indiana Jones, die so durchschlagend erfolgreich waren. Andererseits mutet Blade Runner den Zuschauern eben doch auch sehr viel zu. Also das ist auch ein Film, den ich, glaube ich, tatsächlich 4-5 Mal sehen musste, um ihn dann tatsächlich inzwischen auch zu meinen Lieblingsfilmen zählen zu können. Denn es braucht einfach seine Zeit. Also es braucht irgendwie Verständnis für die Figuren und auch für die Ästhetik. Und wenn man dann so diese Querverbindung zieht zu Film-Noir und Neo-Noir und das Lustige ist ja auch, dass wir gerade in einem Zeitalter leben, wo Retro-Schick der 80er Jahre, New Wave und so wieder wahnsinnig, wahnsinnig modern ist. Und wenn man dann einfach sich Blade Runner anguckt, dann hat man plötzlich wirklich diesen komplett zeitlosen Film, der plötzlich eben nicht mehr in den 80ern verwachsen ist. Und einfach diese Ästhetik, in der man sich so wie in so eine warme Decke eigentlich einkuscheln möchte, obwohl es eigentlich um eine sehr traurige, dunkle, hoffnungslose Welt geht.
Wenn wir schon mal bei Blade Runner sind, dann möchte ich ganz kurz unsere lieben Zuschauerinnen lieben Zuhörerinnen und Zuhörer
kurz mal mitnehmen. Auch schon so unterwegs. Ich verwechsel das auch immer.
Ja, ja, weil jetzt können sie wieder spekulieren. Gehen sie zum Fernsehen? Ne? Wissen das nicht. möchte ich gerne kurz die Handlung umreißen, die im Final Cut tatsächlich eine recht simple ist. Also die Blade Runner spielt im Los Angeles 2019. So wie es sich die Leute damals 1982 erdacht hatten oder 1980. Und die Welt ist im Grunde, du hast es schon richtig benannt, eine sehr atmosphärische, düstere Welt. Also wir haben so im Grunde, ich habe es gestern beim Sichten mit sehr viel mit Metropolis verglichen, mit dem Film von Fritz Lang. Ja. Also wir haben unglaublich riesige Häuserschluchten, wir haben eine unglaublich elektrisierte Welt. Es ist im Grunde kein einziges Fünkchen Natur mehr da, sondern es ist alles Stadt, es ist alles Beton, es ist alles grau, es ist alles Neon durch dieses Grau, es ist düster. Über dieser Stadt herrscht aufgrund von Smog und eben diesem stinkenden Moloch ein ständiger Nieselregen. Wir haben fliegende Autos, die durch die Stadt fahren. Es ist im Grunde eine wirklich sehr futuristisch-dystopische Science-Fiction-Welt, in der natürlich auch schon die Menschheit angefangen hat, andere Planeten zu kolonialisieren. Und dafür nutzt sie sogenannte Replikanten. Das sind menschlich aussehende Roboter, die dafür eben gezüchtet werden, als Sklaven, als Soldaten zu funktionieren, damit eben die Menschheit nicht in Gefahr gebracht wird und das alles an diesen Replikanten hängen bleibt. Diese Replikanten sind aber den Menschen schon ziemlich überlegen in manchen Dingen, also gerade was Physis angeht. und sie deswegen eine Lebensdauer von 4 Jahren haben. Und es kommt dazu, dass eben dieser Film in seiner Handlung damit beginnt, dass ein Raumschiff mit 6 Replikanten auf die Erde zurückkommt, und auf der Erde sind Replikanten eben, weil sie so gefährlich sind für andere Menschen, aufgrund ihrer Physis und ihrer Stärke, sind Replikanten verboten und werden gejagt von den sogenannten Blade Runnern. Und ein Blade Runner ist Philipp Deckard, gespielt von Rick Deckard. Wo komme ich jetzt auf Philipp? Auf Rick, der heißt Rick Deckard.
Philip K. Dick, der die Romanvorlage verfasst hat.
Richtig, richtig. Dankeschön. Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, der dann auch Jagd auf diese Replikanten macht. Und in dieser Welt geht es, wie ich finde, das ist mir gestern vor allem sehr aufgefallen, geht's im Grunde um Humanismus. Und wir haben am Anfang Ralfs wunderbare Interpretation von einem Werbespot gehört. Dieser Corporation, dieser Tyrell Corporation, so heißt die Corporation in Blade Runner, die eben diese Replikanten züchtet. Und dieses schöne Wort menschlicher als menschlich. Oder, was ist das? Menschlicher als der Mensch?
Ja, more human than human im Original.
Und danach die Frage zu stellen, also dieser Film stellt im Grunde die Frage nach einem, also stellt eine die humanistische Frage in Bezug auf einer Spiegelfigur dieser Replikanten. Also diese Replikanten existieren, und das Schlimme für die ist, die wissen, dass ihre Lebensspanne nur 4 Jahre bedeutet. Und mit diesem Geist durch eine Welt zu gehen, und im Grunde schürfen die Replikanten, diese 4 Replikanten, die dann noch übrig sind, 2 sind, glaube ich, beim Absturz gestorben oder wurden schon gejagt von anderen Blade Runnern, diese 4 Replikanten, um die es dann geht, die sich alle um den sogenannten, um einen Replikanten namens Roy sammeln, gespielt von Rutger Hauer, denen geht es im Grunde ums Überleben. Und denen geht es im Grunde nur darum, dass sie ihr Leben verlängern können. Und das Interessante ist, dass dieser Film eigentlich zwar, dass diese Replikanten sind zwar sehr ruppig, aber ich glaube, ihre Gewalt und ihre Gewaltbereitschaft ist im Grunde eigentlich Ausdruck ihres unglaublichen Schmerzes, den sie haben in Bezug auf das Wissen ihrer Endlichkeit und auch wann das passiert. Also sie wissen ihre Geburtsdaten und wissen genau, in 4 Jahren macht's dann zip, time to die, und dann sterben sie. Und dem wollen sie ausbrechen, daraus wollen sie ausbrechen. Und das ist diese eine Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir in der Tyrell Corporation eine neuartige Fassung einer Replikantin, gespielt von Sean Young, mit Namen Rachel, die tatsächlich etwas Besonderes ist. Und dadurch, dass sie auch sehr menschlich ist und sie tatsächlich von sich denkt, sie sei ein Mensch. Also sie wusste zuerst gar nicht, dass sie ein Replikant ist, bis dann halt Rick Deckard, also Harrison, aka Harrison Ford, ihr das dann nicht gerade sehr schonend beibringt.
Nicht wirklich schon,
nee. Und es kommt dann zu einer, also auch was ihre Figur angeht, zu einer existenzialistischen Frage, inwiefern ihre Erinnerung, ihre Vergangenheit gerechtfertigt ist. Also sie spricht ständig davon, dass sie Erinnerungen hat, dass sie Gefühle hat an eine Vergangenheit, und diese Vergangenheit muss sie ja haben. Also Replikanten haben diese Vergangenheit nicht, und dann aber Harrison Ford ja sagt, naja, sie konnten ja einfach eingepflanzt werden. Also es geht auch gerade bei diesem Charakter Rachel darum, dass man auch als Zuschauer nicht so wirklich weiß, okay, ist sie vielleicht Replikantin, ist sie nicht Replikantin, aber was heißt das denn genau, Replikant zu sein? Also auch diese Frage wird durch die Figur der Rachel komplett relativiert, weil auch dann Rick Deckard mit ihr auch eine Liebesbeziehung eingeht. Und Blade Runner im Grunde ist deswegen auf der Handlungsebene gar nicht so schwierig zu fassen. Ich finde, der Final Cut ist auch, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, muss auch 5 Jahre her sein, wie mit Apocalypse Now, da wirkte der Film auf mich sehr kryptisch, und gestern da wirkte die Handlung eigentlich sehr, sehr schlüssig und linear. Also im Grunde ist dieser Film sehr, sehr gut und linear erzählt.
Total, ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das erste Mal hatte ich einfach ein bisschen Mühe, mich in der Welt zurechtzufinden, und das gibt sich einfach. Und es war auch so ein Film, okay, ich fand ihn beim ersten Mal ehrlich gesagt nicht besonders toll, Aber ich konnte nicht aufhören, dran zu denken. Und dann habe ich ihn mir nochmal angeguckt. Und als dann Blade Runner 2049 rauskam, habe ich ihn mir, glaube ich, zum dritten Mal angeguckt, dann im Kino. Und da war, hat's dann wirklich irgendwie Peng gemacht. Vielleicht auch, weil man dann halt wirklich in diesen endlosen Straßenschluchten von Los Angeles auf der riesigen Leinwand noch mehr umherfliegen kann und so noch mehr in dieser Welt drin ist. Und sobald man in dieser Welt angekommen ist und ihre Spielregeln versteht, hat man, glaube ich, als Zuschauer viel mehr Platz, um tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, diesen unglaublichen Schmerz und diese Trauer zu spüren, die diese Figuren ausstrahlen über ihre Lebensumstände oder eben auch des Wissens darüber, dass ihr Leben noch endlicher ist und dass sie halt letztendlich auch wirklich Produkte sind, die gehandelt werden in dieser Welt. Also man bekommt am Rande auch mit, es gibt alle möglichen Replikantenmodelle für Arbeit, für Political Assassinations, für Pleasure, also auch für Prostitution oder falls man, was natürlich dann auch interessant wäre, in der Welt zu sehen, okay, inwiefern, wie wird hier mit Prostitution umgegangen und sind es dann wirklich in Anführungszeichen Wegwerfmodelle und kann man sich selbst nach den eigenen, vielleicht auch abgrundtief furchtbaren Bedürfnissen selbst einen Replikanten anfertigen lassen bei der Tyrell Corporation? Und natürlich auch, glaube ich, was vielleicht in den 80ern noch nicht so akut war wie heute, auch dieser Gedanke, dass das Arbeitskraft und Unterhaltung tatsächlich in der Hand von wenigen Weltkonzernen liegen können, die damit das komplette Verhalten der Menschheit beeinflussen kann auf höchst massive Art und Weise. Und ich denke, das ist ein Gedanke, der in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr fremd ist, sondern sehr, sehr aktuell, was dann eben auch auffällt, wenn man diesen Film mit ein bisschen Abstand nochmal sieht. Gleichzeitig, was ich so toll finde inzwischen an beiden unseren Filmen heute, das sind für mich perfekte Beispiele dafür, wie man wirklich wirklich in einen Abgrund der Menschheit blickt, aber das gleichzeitig auf eine Art und Weise tut, die so wunderschön ist. Also die wirklich so unglaublich schön filmisch eingefangen ist und dass man immer das Gefühl hat, der Regisseur nimmt einen doch bei der Hand und nimmt einen mit und man wird nicht so fallen gelassen zwischen all dem Elend, sondern es ist trotzdem immer so ein Strang, an dem man entlang genommen wird. Und das finde ich ist schon eine große Kunst und das kommt mir heutzutage manchmal bei Dramen echt zu kurz.
Ich würde auch behaupten, dass gerade Ridley Scott einen unglaublich guten Job macht als Regisseur. Und ich mag ihn generell. Also ich habe letztens auch diesen 1492 gesehen von ihm, auch mit einem Vangelis-Score. Und ich denke, wir werden auch noch ausführlich auf die
Ich
Vangelis-Musik eingehen.
denke doch.
Aber Ridley Scott selbst ist für mich, ich habe auch heute noch mal über ihn nachgedacht, und ich glaube, er funktioniert so ein bisschen wie das britische, europäische Pendant zu Steven Spielberg. Also Spielberg, der ja so ein bisschen auch immer mal kommerzielle Werke macht, aber dann auch schnell wieder Werke, die ihn selbst bewegen. Und bei Ridley Scott ist das ähnlich, also auch eher, wobei bei ihm ist es interessant, dass ich das Gefühl habe, er nimmt diesen Kommerz, also für den er arbeitet, und schafft das dann zu etwas Persönlichem. Also das Gefühl habe ich ganz stark. Das habe ich auch ganz stark bei Blade Runner. Also auch hier hatte man ihn verpflichtet, nachdem er mit dem ersten Alien ein super GAU geschaffen hat
Im
an den
positiven
Kinokassen,
Sinn, im
einen
absolut
positiven super
positiven
GAU
Sinn.
an den Kinokassen geschaffen hat. Dann hat man ihm gesagt, na gut, dann mach doch hier diesen Science-Fiction-Film. Und ich glaube, er hat dann und das hat er dann so an sich gerissen. Und ich mag das, wenn man hinten in dem ganzen Gewese, wer alles mitgemacht hat, so liest und dann eben nicht auch bei Drehbuch Ridley Scott findet und auch nicht bei Produktion, sondern wirklich nur
Ja.
als Regisseur. Ich vermisse das ein bisschen, dass es einfach nur Regisseure gibt, die das Ganze dann so nur in ihrer Rolle
Ja.
als Regisseur dieses Projekt so
Und
an
das
sich reißen. Und da
auf
ist
ein ganz eigenes Plateau irgendwie heben dann und so. Ja.
Wie ich finde, Ridley Scott ein super Beispiel, auch bei Gladiator oder welchen Film? Oder wie gesagt, bei 1492, wo man das Gefühl hat, okay, es wird an ihn herangetragen und es wird gesagt, guck mal, wir hätten dich gerne, dass du dieses Projekt verwirklichst. Und er nimmt das dann und formt das, als wäre es seins. Und das finde ich ganz, ganz schön, weil das merkt man auch. Das merkt man, also man merkt gerade im Final Cut, weil das ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit von Ridley Scott war, diesen
Ja.
Final Cut durchzubringen, dass das ein Film ist, zu dem er sehr steht und der ihm, glaube ich, sehr, sehr nah ist. Und
ja, das denke ich auch. Ich erinnere mich an ein Interview in einer Dokumentation über die Geschichte des Films, ist noch nicht so lang her, wo er auch gemeint hat, er wurde dann halt immer wieder auch von Leuten oder vom Studio belästigt, so, warum muss es dauernd regnen und warum die ganzen Extras und warum und er so hat wohl immer irgendwann entnervt nur noch gesagt, weil ich es so haben will, verdammt nochmal. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich so Ausdruck des puren Kinos. Was mir an Blade Runner auch gefällt, ist, dass zumindest jetzt in dieser Final Cut Fassung, es wird nichts zu Tode erklärt, es wird einfach gezeigt. Also wir sehen, wir erfahren so viel über diese Welt, nur über das, was wir zu sehen bekommen, über die Überbevölkerung, über diese zugebauten Städte, wo kein bisschen Natur mehr Platz hat, wo alle Tiere, egal ob Eulen oder Schlangen, wahrscheinlich auch von der Tyrell Corporation und anderen Anbietern hergestellt werden. Und diese Spielregeln und oder der Einrichtungsstil, der in eine gewisse ebenso
gigasche Ästhetik
ja,
kommt, ne?
Total oder so was ist das richtige Wort? 20er Jahre. Art Deco.
Art Deco, genau.
Art Deco, also solche Einflüsse oder halt auch so diese ägyptischen antiken Einflüsse und einfach dieses Überlebensgroße, aber man hinterfragt nicht eine Sekunde lang, warum da eine Pyramide in L.A. steht und warum die Einrichtung dieser Pyramide eben aussieht wie so ein alter, so eine komische Mischung aus Renaissance-Saal und römischem Haus oder irgendwie so. Man hinterfragt das alles nicht, weil es in sich einfach so schlüssig ist und weil die Farbpalette so schlüssig ist und auch die Lichtsetzung in diesem Film ist unbeschreiblich, sowohl an den Sets, wenn sich das Wasser in den Gesichtern der Leute spiegelt im Büro der Tyrell Corporation oder später auch in Deckers Apartment, das so düster und klein und eng ist, irgendwo im 85 Millionsten Stockwerk eines wirklich runtergekommenen kleinen Apartmenthauses in diesem Moloch. Oder auch in den Modellen. Die Modelle sind so wahnsinnig schön beleuchtet. Es ist einfach eine Freude.
Dazu kann ich sehr empfehlen, diesen Film gibt es bereits in einer 4K-Fassung. Die ist auch jetzt gerade, die habe ich tatsächlich gestern mir auch dann prompt gekauft bei Apple TV. Da kostet die nur 4 Euro. Der Film mit Dolby Vision und Dolby Atmos Sound. Und das ist Wahnsinn. Und dieser Film in 4K Remastering, das ist, du siehst jeden Zipfel. Und das Schöne ist dadurch, man denkt dann, okay, das könnte ein Fluch sein, wenn man dann diese Props, also und diese Special Effects dann entlarvt sieht, aber das ist überhaupt nicht so. Sondern man sieht erst, wie gut die sind. Also diese riesigen Pyramiden, von denen Ralf sprach, das sind ja im Grunde kleine Modelle, mit denen dann gearbeitet wurde. Aber natürlich mit der Filmkunst dann zu großen Gebäuden geschaffen. Und man denkt dann, okay, jetzt wird es als kleines Modell entlarvt. Ist nicht so. Es wirkt noch größer, es wirkt noch plastischer. Es ist, also dieser Film ist so plastisch und so atmosphärisch, dass es, wie du richtig sagst, nicht wirklich viel Erklärung braucht. Und ich finde auch, dass dieser Film auch mit dem Worldbuilding alle Achtung und ganz gut arbeitet. Also am Anfang haben wir einen kurzen Fließtext, auf dem dann kurz umrissen wird, wie das 21. Jahrhundert aussieht.
Genau, was ein Replikant ist, aber viel mehr wird ja eigentlich nicht erklärt.
Viel mehr wird nicht erklärt und man braucht auch nicht mehr. Also dieser Film macht alles andere, wie gesagt, mit Atmosphäre und Szenenbild. Und es wir können ja auch gerne darauf eingehen, warum es überhaupt einen Final Cut gibt von diesem Film.
Ja, oder lass mich mal kurz, ich habe hier tatsächlich diese ganzen verschiedenen Versionen mal rausgesucht.
Ja, gerne.
Der Final Cut ist die 7. Version von Blade Runner und ich kann mich erinnern, es gab auch tatsächlich so in den 2000ern oder in den 2010er Jahren gab es so DVD-Boxen, wo alle Fassungen mit drin waren. Ich glaube, die sind aber inzwischen auch vergriffen. Genau, es gab wohl zuerst den Workprint, also so eine Art Prototyp-Version, die dann später auch irgendwie durchgesickert ist und Fans des Films dann quasi so als VHS-Raubkopie gezeigt haben, shit, der Film kann ja auch ganz anders sein, der kann ja noch besser sein, ne? Dann gab es eine Sneak-Preview-Version in San Diego, also für ein Test-Screening und das ist dann eben wohl so durchgefallen, dass sie ganz nervös wurden und dann kam es halt zur amerikanischen Kinofassung, wo dann Deckard auch quasi eine Art Monolog gesprochen hat. Und es ist sicher auch eine interessante Facette, dass bei Apocalypse Now auch für Martin Sheens Figur dann ein Monolog dazu gebastelt wurde hinterher, der sich aber sehr gut in den Film einfügt. Und Blade Runner, würde ich jetzt einfach behaupten, ist viel besser ohne diesen Monolog, der nochmal alles auch zum Teil halt wirklich zu Tode erklärt. Also auch am Schluss, als Rutger Hauers Figur stirbt. Man sieht diese Figur wirklich am so alles Schöne und alles Furchtbare am Leben nochmal durchleiden in seinen letzten Momenten. Und danach kommt dann halt dieser aufgesetzte Sprechertext, der das alles nochmal erklärt, was einen halt wirklich zum Augenrollen bringt oder so. Und
Ja.
glücklicherweise war der dann später wieder Geschichte, aber der war dann halt im Theatrical in dieser Version drin. Und dann gab es wohl noch die internationale Kinoversion, die nochmal ein bisschen länger war. Dann gab es eine Fernsehversion fürs US-Fernsehen. Dann gab es zuerst einen Director's Cut, aber wo trotz des Titels Ridley Scott trotzdem nicht Final Cut hatte. Er hatte wirklich erst Final Cut beim Final Cut, der dann 2007 war. Und vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es für jemanden wie ihn vielleicht auch ein bisschen Abstand gebraucht hat, um das tatsächlich ordentlich machen zu können. Ich meine, Coppola hat den Final Cut von Apocalypse Now auch erst 2019 ins Kino gebracht.
40 Jahre später.
Genau, also ich denke vielleicht, ich meine, manchmal unken Leute auch so, oh ja, sie können ihr Scheiß nicht in Ruhe lassen und dann wird es nochmal veröffentlicht und dann machen sie nochmal Geld damit, aber ich glaube tatsächlich, dass der künstlerische Prozess im Kopf eines solchen Filmemachers doch ein bisschen anders ist.
Ich glaube, dass es den, also es tut den Film ja auch gut. Also gerade bei Blade Runner tut es dem unglaublich gut, dass er eben diesen Final Cut jetzt schlussendlich hat, weil ich glaube, das ist schon fies gewesen, dass Ridley Scott die ganze Zeit dachte, ach, ich konnte jetzt meinen Film überhaupt nicht so durchbringen. Und eben weil ich ja vorhin auch angeführt hatte, dass er die Projekte gefühlt immer sich so aneignet, dass er dann einfach, glaube ich, am Ende seine Vision wirklich durchdringen wollte. Und das ist doch schön. Es ist ja schön, das finde ich immer cool. Also, er musste ja auch nichts nachdrehen. Das Schöne an diesen Final Cutscenes ist, oder an diesen generellen Director's Cuts, von denen Ridley Scott ja auch Fan ist. Also, es gibt von Ridley Scott-Filmen eine Bandbreite von Director's Cuts. Aber dass man da das, also dass das Filmmaterial schon da ist und es
Ja,
ist wirklich, also da
es ist
sieht man auch
nicht
mal,
verändert oder computergeneriert oder irgendwas dazu gemacht worden.
nee, also da sieht man auch mal, was alles im Schnitt so passiert. Also ich nehme an, Ridley Scott hat seine Version gefilmt und hat dann schon während des Filmens, hieß es dann bestimmt von der Produktion, naja, nun brauchen wir aber noch das und wir brauchen das. Und dann haben sie eben diese Narration angefügt, aber um seine Version zu machen, hatte er das ganze Filmmaterial schon da, aber er durfte es einfach nicht machen.
Das
Und
wäre aber
ähnlich.
tatsächlich interessant, also mal, wenn man in die Zeit zurückreisen könnte und wenn man Ridley Scott fragen würde, okay, machst du das jetzt so und so, weil du tatsächlich jetzt bereits Hoffnung hast, dass irgendwann in der Zukunft ein Zeitpunkt kommen kann, wo du das doch gebrauchen kannst, wo du dann doch freie Hand haben wirst, oder ob er einfach pragmatischer war, so nach dem Motto, sicher ist sicher. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Ja, aber es ist ja ein bisschen ähnlich mit dem Herrn der Ringe und mit den Hobbit-Filmen, wo man ja auch diese Extended Editions, der dann rauskam. Und ich glaube, beim Hobbit sogar war das ja allen klar, dass man irgendwie zwar im Kino war bei den Kinoversionen, aber wusste, okay, komm, wir gucken uns die Extended an. Da wird noch mal ein bisschen mehr drin sein. Und ich glaube, das war beim Herrn der Ringe nicht so, weil da kamen ja die Extended Editions, nachdem die drei Kinofilme schon liefen. Und das war beim Hobbit auch so, aber man wusste, dass es kommen würde, weil man Peter Jackson halt kannte. Und aber du magst recht haben, also, und ich glaube aber, dass vielleicht es einfach der Schnitt ist, der das entscheidet. Das sieht man ja auch bei Fernsehserien, das sieht man bei alten Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel einem Ben Hur, wo auch ordentlich,
Ja,
oder ich glaube, das
oder
beste Beispiel ist sogar Spartacus, wo ja Stanley Kubrick gar nicht der erste Regisseur war. Also da wurden ja
genau.
auch die Regisseure wie Fliegen behandelt und ständig entlassen.
Oder Cleopatra. Ich meine, 2 Stunden von Cleopatra sind bis heute verschollen, weil sie
Ja.
einfach für die erste Kinofassung wurden sie rausgemäht und dann wurden ja vor 20 Jahren oder so wurde dann tatsächlich so 1,5 Stunden wurden wieder entdeckt in irgendeinem Filmarchiv, ich glaube in Südamerika und dann danach wieder eingefügt. Aber genau, eigentlich war das Ding ja 6 Stunden lang und nicht nur 4 Stunden lang und war als 2 Filme geplant gewesen, Cleopatra und Caesar and Cleopatra. Und ja, also was da wohl noch auf irgendwelchen Schnittböden liegt oder in irgendwelchen Filmarchiven, ich denke, das bleibt weiterhin sehr spannend. Oder von Doctor Who finden sie hin und wieder immer noch Folgen, die BBC längst gelöscht hatte, die aber in irgendeinem Archiv noch rumgammeln.
Ja, also es ist immer spannend. Deswegen finde ich, ist die Kritik an diesem, okay, wir brühen alles noch mal auf, Die ist berechtigt, wenn man wirklich meint, okay, jetzt, also man muss nicht oh Gott, wo halt das mal? Ich hätte mal irgendeinen Film, da haben sie dann einen Director's Cut verkauft mit 5 Minuten Unterschied. Und okay. Dann ist das so, ja gut, es ist was anderes und in Ordnung, es ist vielleicht auch vehement anders geschnitten, aber wenn es nicht wirklich viel an der Handlung ändert und an der Atmosphäre des Films, dann lass es, dann ist es wirklich Kommerz. Aber bei Blade Runner ist es tatsächlich, das hat ja auch, also da werden diese Fragen, die wir vorhin gemacht haben, mit eben Humanismus und mit Identität, die kommen hier viel besser zur Geltung, weil eben nicht der Erklärbär drüber steht. Und ich glaube aber, dass tatsächlich Apocalypse Now, wo da dann die Narration noch zugefügt wurde, dass das dem Film unglaublich gut tut, weil es interessanterweise ja auch aus einer, also Erzählerfiguren sind ja immer im Präteritum geschrieben. Und das ist schön, weil man weiß dann in diesem Film, okay, er weiß schon, was er tut. Und im Grunde haben wir dann einen Erzähler in diesem Film bei Apocalypse Now, der es schafft, eine schon vorausschauende Atmosphäre dessen zu geben, was da überhaupt noch auf uns zukommt. Und das hat mir, und das gefällt mir jetzt, wenn wir gleich über Apocalypse Now sprechen, aber um Blade Runner vielleicht noch zu fassen, ist, dass der Film zwar als Film nicht so gut ankam, als er rauskam, aber was kam gut an? Die Musik kam sehr gut an.
Unbedingt.
Und wir haben, ja, wie so oft sprechen wir über den Komponisten Vangelis, den wir aus unserer, oh Gott, welche Folge war es? Unserer Stunde des Siegers Folge hatten, unserer Olympia Folge.
Unsere Olympia Folge.
Unsere Olympia Folge. Und auch er trägt, glaube ich, maßgeblich dazu bei, dass dieser Film so gewaltig und so gut ist, wie er ist. Also allein der Anfang, wenn wir die Main Titles haben, wie wir dieses Los Angeles sehen und dann Vangelis Musik, diese wirklich atmosphärisch, aber auch orchestrale, also Sinti orchestrale Musik uns entgegendonnert und wir wirklich diese Stadt fühlen. Wir fühlen diesen Moloch in dieser Musik und das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch dieses unglaublich schöne Love-Theme, wenn wir Rachel und Rick miteinander haben.
Ich liebe
es
so sehr. Da ist auch dieser ganze Schmerz und auch, auch diese Intimität irgendwie, die entsteht dann zwischen den beiden. Das ist da alles so wunderschön eingefangen und das jedes Mal, ich hör diesen Soundtrack relativ oft, wenn ich Feature schreibe oder auch wenn ich irgendwas Verbrecherisches schreibe, weil das dafür eine echt gute Atmosphäre hat. Und jedes Mal, wenn ich dieses Love-Theme höre, es bricht einem einfach nur das Herz. Es ist so wunderschön.
Oder den sogenannten Blade Runner Blues, das ist eine wunderschöne Szene und das ist ein gutes Beispiel fürs Worldbuilding, wie dieses Worldbuilding funktioniert. Wir haben Rick Deckard in einer Wolldecke, wie er auf seinen Balkon geht, im wirklich tausendsten Stock, unter sich die
so
Autos, die
Bild.
Teilweise fliegen oder die unten auf den Straßen, es gibt noch Straßen in dieser Welt, die da fahren, das ist ein Lichtermeer und diese Stadt ist so hell, sie ist so grell und währenddessen kommt dieser melancholische Blade Runner Blues und mit einem klagenden Saxophon und wir haben diesen Cop, der da steht in dieser Stadt, die so verloren ist und einfach nur rausguckt und es regnet immer noch. Und das Perverseste an diesem ganzen Bild ist, dass das Bild oben zu ist. Das ist interessant. Also im Grunde ist er in seinem Gebäudekomplex die höchste Wohnung. Wir wissen aber, wenn wir an den Horizont blicken, es geht noch weiter hinaus, aber seine Höhe ist beschränkt. Und er kann zwar runtergucken auf die unter sich, aber es gibt trotzdem welche über ihn, die er zwar nicht sieht, die aber bestimmt auf ihn gucken. Und das ist vielleicht auch mit nochmal ein Ausdruck für dessen, wie in diesem Film, glaube ich, auch wirklich kommerzialisierte Macht funktioniert. Also diese ganze Macht geht ja im Grunde von dieser riesigen Tyrell Corporation aus, die auch nur ein Mann ist. Und der zwar Komplizen hat, mit denen er noch Schach spielt, die aber im Grunde in einem Moloch, in diesem Moloch ebenfalls gefangen sind und er der Einzige ist, der sozusagen über diese Stadt blickt. Also wir haben auch überhaupt keine Erklärung von Politik. Wir haben keine wir wissen nicht mal, ob die Vereinigten Staaten überhaupt noch existieren. Ja. Also ja. Zum Beispiel ist nämlich Los Angeles sehr, 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 sehr mit asiatischen Elementen durchzogen. Also wir haben überwiegend asiatische, eine sehr asiatische Bevölkerung, was man ja auch, also zum einen wird das mit Chinatown erklärt, aber zum anderen auch ist da wirklich, ist auch die Zweitsprache sogar Mandarin, die sogar von den Polizisten gesprochen wird. Man sieht das sogar
an den Polizeiautos, an den Scheiben sind asiatische Schriftzeichen angebracht und so. Das heißt, es muss schon so weit verbreitet sein, dass es zumindest die zweite Amtssprache ist, sollten Amtssprachen in dieser Zeitebene noch existieren. Überhaupt noch
existieren, ja.
Und was du gesagt hast, auch mit dem abgeschraubten Himmel, um Udo Jürgens mal zu zitieren. Das ist irgendwie, das ist, glaube ich, gerade wenn man L.A. kennt, wenn man Kalifornien kennt, noch umso tragischer. Also nicht nur der Regen, der ja schon total untypisch ist, sondern tatsächlich auch eben diesen komplett zugebauten Himmel. Denn das eine der schönsten Sachen in Kalifornien ist ja tatsächlich die Weite des Landes und die Weite des Himmels, die man auf diese Art und Weise vielleicht noch an der Nordsee hat oder an der Ostsee, aber ansonsten nicht unbedingt in Deutschland. Und das dann hier so zugebaut zu sehen, das trifft einen schon. Aber dieses beschränkte Worldbuilding, dass man nicht so ganz weiß, wie der Status der Welt ist. Ich finde, das haben sie auch im Sequel in Blade Runner 2049 glücklicherweise wahnsinnig schön beibehalten. Also man sieht zwar ein bisschen mehr, man sieht, dass Las Vegas atomisiert verstrahlt ist, eine Ruine ist und man weiß, dass San Diego noch existiert, aber nur als Müllentsorgungsvorort von L.A., denn L.A. streckt sich bis San Diego in dieser Welt. Alleine diese Vorstellung ist schon komplett irre. Und aber das bringt einen auch zum Nachdenken, auf jeden Fall, wie es so weit kommen konnte, unter welchen Bedingungen die Welt existiert, ob es in anderen Landstrichen besser aussieht. Aber es wird ja auch offensiv von diesen Zeppelinen, die durch die Gegend fliegen, Werbung dafür gemacht, dass man doch Offworld leben sollte, was dafür, also was die Replikanten dann geschaffen haben auf anderen Planeten, in den Kolonien, was ja eigentlich auch bedeutet, leben sie Offworld, denn bei uns ist es nicht mehr so Bombe. Also so kommt es einem vor, weil man sieht ja auch keine Art von Mittelschicht. Also man sieht eigentlich in den Straßen nur Gedränge und Armut und nicht unbedingt Verzweiflung, aber Resignation auf jeden Fall. Und dann fragt man sich schon, okay, alle dazwischen, also zwischen der Pyramide und zwischen den Menschen da unten und zwischen den Leuten in diesen Mini-Wohnungen, sind die alle abgehauen? Haben die uns alle sitzen lassen?
Vielleicht. Also vielleicht ist auch die Erde, also es geht ja auch wirklich um diesen Stadtmoloch, vielleicht ist die Erde tatsächlich nur noch Hafen für Extreme. Also es geht ja auch sehr viel um Extreme in diesem Film. Und interessant, dass du sehr viel auf Blade Runner 2049 eingehst von Denis Villeneuve, weil ich habe mir gestern oder beim Nachdenken über diesen Film meine ich, dass tatsächlich Blade Runner schon, also der 2049 schon sehr, sehr viel erklärt. Also es ist ein Film, der, glaube ich, diese Lethargie und diese Atmosphäre, die, also Blade Runner von Ridley Scott funktioniert weitaus atmosphärischer als, wie ich finde, Blade Runner 2049, der das Ganze dann natürlich in eine auch teilweise dechiffrierende Perspektive bringt. Also wir wissen dann natürlich, also diese ganzen Fragen, die der Blade Runner Film aufwerfen, die dann beim Zuschauer kleben bleiben, die werden so ein bisschen von Blade Runner 2049 gelöst. Was ich aber, also Blade Runner 2049 ist genauso schön und ist, denke ich, eine unglaubliche und faire und würdige Interpretation von diesem ersten Blade Runner Teil. Und ich denke, Denis Villeneuve hat da einen wunderschönen Film geschaffen. Für wirklich aber die Atmosphäre und, glaube ich, für den Kern des Ganzen, da funktioniert Blade Runner von Ridley Scott in seiner Final Cut Fassung sehr, sehr, sehr gut. Und ich möchte gerne euch noch mitgeben, vielleicht guckt ihr im Zuge dessen nicht nur den zweiten Teil von Blade Runner, sondern guckt vielleicht tatsächlich den Film Metropolis von Fritz Lang, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil ich würde das eigentlich gerne noch mal tun, diese beiden Filme mal so miteinander gucken. Hätten wir vielleicht mal ein Space-Doppel gemacht oder ein Stadt-Doppel.
Das dann hätte tatsächlich das wahnsinnig gut zusammengepasst, das stimmt.
Dann wären das vielleicht zwei super Filme gewesen, die man miteinander besprechen könnte, weil ich glaube, dass Metropolis Ich habe mich gestern sehr daran erinnert gefühlt, alleine, wie hier die Stadt inszeniert ist und diese Hochhausbauten und dieses, es gibt fliegende Autos, aber wo ist überhaupt Straße? Also die Frage ist, wo ist überhaupt der Boden? Das ist ja das Fiese bei Blade Runner, aber bei Metropolis noch mehr, dass man sich fragt, wo ist der Boden? Also teilweise laufen die über eine riesige Fläche, gucken unter sich runter und unter ihnen ist noch Stadt. Und so funktioniert Blade Runner auch. Und deswegen lege ich euch sehr ans Herz, hier in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz in dem Babylon-Kino wird oftmals ja. Metropolis sogar mit einem Live-Orchester
absolut
aufgeführt, was ich sehr ans Herz legen kann. Und das ist ein schönes Event und dieser Film in einer wunderschönen, abgetasteten Fassung vom Murnau-Institut, von der Murnau-Stiftung, das denke ich, würde, glaube ich, ganz dazu passen, um dann über Blade Runner zu sprechen und dann auch noch weiterführend über Blade Runner 2049 zu sprechen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Kultfilm. Und
ich habe auch noch was ich gerne ans Herz legen würde. Und
bitte
zwar
sehr.
Für ein nicht verwirklichtes Making-of-Doppel. Könnte man sagen, denn ich glaube schon, eine der beeindruckendsten Making-of-Dokumentationen, die ich je gesehen habe, ist Dangerous Days, The Making of Blade Runner aus dem Jahr 2007. Cool. Also es ist entstanden, als der Final Cut rauskam, von Charles de Lozerica, der auch schon die Alien-Filme mit Special Features, mit wirklich tollen Special Features begleitet hatte. Und das Ding ist 213 Minuten lang. Und es ist absolut faszinierend. Also die Entstehung und die verschiedenen Versionen und die Einflussnahme vom Studio und einfach auch die Geschichte dann hin zum Final Cut natürlich. Man wird wirklich noch mal in die Zeit mit reingenommen. Und absolut empfehlenswert, ist leider, glaube ich, nur auf früheren Blu-ray-Versionen veröffentlicht. Also ihr müsst mal gucken, vielleicht auf eBay oder so, wenn ihr da Blade Runner Blu-rays noch seht mit zwei Discs. Da ist es wahrscheinlich drauf. Ich glaube, auf der aktuellen, normalen Blu-ray, wo nur eine Disc rauskommt, da leider nicht. Aber das ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr mal wirklich einen ganzen ollen Nachmittag Zeit habt. Guckt euch das an, es ist faszinierend. Ansonsten ist Blade Runner bei allen gängigen Diensten ausleihbar. Beinhaltet ist er leider nirgends. Da müsst ihr euch ein bisschen anstrengen, um in die Zukunft des Jahres 2019 zu kommen.
Aber ich bin mir sicher, der wird eines Tages, wird den bestimmt mal ins Programm aufgenommen werden von Amazon oder von Netflix.
Glaube
also,
ich auch.
Ich denke, packt den auf die Watchlist und wartet ein bisschen. Blade Runner 2049 zum Beispiel ist tatsächlich bei Prime mit inklusive. Wo wir schon bei große Dokus sind und bei einem Doku-Special, hätten wir vielleicht auch gleich bei Apocalypse Now bleiben können, die auch eine
auch
unglaublich wichtige Doku haben. Also vielleicht wäre das tatsächlich ein Doppel im Doppel gewesen.
Aha.
Ja, das und deswegen ist so. Kommen wir jetzt gerne vom Humanismus, glaube ich, von einer einen Form des Humanismus in eine, wie ich finde, andere Form des Humanismus. Und wir sprechen jetzt über Apocalypse Now, dem Final Cut von Francis Ford Coppola.
Apocalypse Now, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, seitdem ich ihn zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber zum zweiten Mal gesehen habe. Das ist interessanterweise auch ein Film, mit dem ich schon was anfangen konnte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, aber er hat mich nicht so sehr bewegt. Und dann, als ich ihn zum zweiten Mal nochmal gesehen habe, damals als Teenager wahrscheinlich in irgendeiner leicht verwaschenen Fassung auf Dreisat oder so, von da an war ich wirklich ein wahnsinnig großer Fan. Und es ist nie so leicht zum Ausdruck zu bringen, was mir alles an diesem Film so gut gefällt, warum er so weit oben in meinem persönlichen Ranking steht. Und erst so die letzten Jahre habe ich mal wirklich versucht, intensiver darüber nachzudenken, auch so persönliche Verbindungen zu meinem Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass er einfach auch so dieses, mit diesem Roadtrip, den die Figur von Martin Sheen hier macht, mitten in die Finsternis, wortwörtlich, und dann daraus aber auch wieder hervorgeht, dass es auch sehr sinnbildlich ist für Arbeit, wenn man sich tatsächlich halt mit den düsteren Seiten von menschlicher Existenz beschäftigt, in diesen Abgrund blickt und danach aber auch wieder versuchen muss, da einigermaßen unbeschadet herauszukommen und man sich dann auch gerne damit beschäftigt. Also das ist, glaube ich, ein Grund, warum mich dieser Film so fasziniert. Aber ich fürchte, es liegt auch zu einem großen Teil daran, dass ich einfach Palmen wahnsinnig mag. ich mag Palmen und es gibt wahnsinnig viele Palmen in diesem Film. Er ist so schön grün, aber er ist auch so schön rot und er ist einfach wunderschön und Martin Sheen ist nicht unsexy. Und ich fürchte, diese trotz dieser ganzen wahnsinnigen, wie du zu Recht gesagt hast, existenzialistischen Vorzüge dieser beiden Filme, spielt hier das Oberflächliche für mich auch eine sehr wichtige Rolle, weil das einem eben halt auch den Halt bietet, um dann tatsächlich in diese Finsternis vordringen zu können.
Ich habe Apocalypse Now tatsächlich nur in der Redux-Fassung gesehen. Also ich kenne die Kinofassung gar nicht. Ich habe die zwar, aber ich habe auch den Final Cut mir gekauft und bin aber noch nie zu dem Genuss gekommen, mir eigentlich mal wirklich die Kinoversion anzugucken. Und auch für mich ist es ein unglaubliches, eine Odyssee, eher für den Zuschauer als für das, was da passiert. Weil ich glaube, dass diese Straße, die sie da langfahren, ist ja keine Straße, sondern ein Fluss. Und auf dem sie im Grunde auch treiben. Also es gibt in diesem ganzen Film ich glaube, allein das kann man schon analysieren. Wann treiben sie, wann fahren sie? Wann fahren sie gezielt wohin, wann treiben sie irgendwo hin, woran stoßen sie an, woran wollen sie gezielt hin, Martin Sheen wird in diesem ganzen Film auch ganz oft gefragt, ja, what's your destination, und er kann es gar nicht sagen, weil er gar nicht weiß, was er dort finden wird, er kann gar nicht sagen, was Colonel Kurtz, übrigens, dazu sei gesagt, Namensvetter.
Wie sind denn da die verwandtschaftlichen Verhältnisse, sag mal.
Ja, leider ist der Kontakt abgebrochen. aber ich arbeite dran.
Besser so, man weiß es
nicht. Mal gucken. Hab, als ich diesen Film gesehen habe, auch wirklich ordentlich gezweifelt am Film selbst, am Filmemachen selbst, an der Menschlichkeit selbst. Also ich glaube, dass gerade die Vorlage, auf der es basiert, Apocalypse Now basiert auf Joseph Conrads Roman Heart of Darkness,
auch Heart unbedingt of Darkness, Leseempfehlung, egal ob man sich für Apocalypse Now interessiert oder nicht. Ich finde es ein wahnsinnig schöner Klassiker.
Das ist, und darum geht's, daran geht es nämlich genau darum, und zwar um ebenfalls einen Colonel, aber das spielt in Afrika, im Kongo.
Im 19. Jahrhundert.
Ja. Genau, und das hat interessant ist, dass wir Herz der Finsternis letztens auch in einer, ich habe gerade ein Seminar an der Universität, das heißt Abenteuer im Videospiel, darüber haben wir uns über das Abenteuer unterhalten und das gibt da eine Einheit war der Postkolonialismus und darüber haben wir ganz, ganz viel über Herz der Finsternis gesprochen, weil es, und wir können aber darüber sprechen, ich glaube Apocalypse Now fasst es besser, Kolonialstrukturen zu sprechen, sicher, weil die beste Szene und ein Glück, dass die Coppola noch drin behalten hat, das ist die Szene, in der Captain Willard zu einem französischen Dorf kommt, das noch sozusagen, also das in diesem ganzen, das ist aber nicht, das ist nicht mehr der, das ist nicht mehr Vietnam, sondern schon Kambodscha.
Genau. Naja. Es ist quasi illegal eigentlich für ihn, also als Soldat nach Kambodscha vorzudringen, doch trotzdem muss er dorthin, weil Colonel Kurtz sich dort verborgen hält. Das ist eigentlich auch so noch ganz kurz eingefügt, das ist eigentlich auch die Zusammenfassung des Plots. Also Martin Sheen spielt einen Captain, der von seinen Vorgesetzten beauftragt wird, Marlon Brando alias Colonel Walter E. Kurtz ausfindig zu machen, der scheinbar den Verstand verloren hat, denn er hat den Kontakt zu seinen Vorgesetzten abgebrochen, er hat sich im Dschungel wohl selbstständig gemacht, man weiß aber nicht genau unter welchen Umständen, aber er sendet nur noch so kryptische Funksprüche, die auch so halb philosophisch, halb manisch sind und auf diesem Roadtrip, den eben Captain Willard auf einem Fluss absolviert mit einer kleinen zusammengewürfelten Crew, von einem kleinen Militärboot begegnen ihm alle möglichen Persönlichkeiten dieses Krieges, inklusive eben auch kurz vor der Ankunft bei Colonel Kurtz, dieses alte Kolonialhaus von dieser französischen Familie.
Und gerade darin sehe ich auch eigentlich die wirkliche Kraft dieses Films, diese Episode auch genau dort zu platzieren, genau dort eben innerhalb der Handlung dann vor Kurtz zu setzen. Also, weil ich habe beim Sichten gemerkt, dass diese Episode, in der wir bei den Franzosen sind, ja eigentlich eine einerseits letzte Bastion von westlicher Zivilisation ist und andererseits, glaube ich, auch als Spiegelfigur teilweise funktioniert für Heimat, für das Heimatgefühl, das die Soldaten dort haben, um Captain Willard. Das schlägt sich gerade darin nieder, dass wir vor allem mit dem Thema Verantwortung umgehen, also dahingehend, dass ja damals die politische Situation um den Vietnamkrieg sehr aufgeheizt war, weil in den USA tatsächlich es ja große Bewegungen gegen den Vietnamkrieg gab und andererseits diese Sinnlosigkeit dieses Krieges ja im Grunde entlarvt wurde und das wird hier auch in dieser Episode bei den Franzosen getan. Also gerade bei der Frage nach Heimat, also Willard stellt an einer Stelle die Frage, warum geht ihr eigentlich nicht aus diesem Loch hier heraus und aus diesem Kriegsgebiet und warum geht ihr nicht zurück nach Frankreich in eure Heimat? Und dann wird er im Grunde sofort attackiert von dem Oberhaupt, das dort die Stellung hat und wird gesagt, naja, das hier ist unsere Heimat, das haben wir hier aufgebaut, wir sind hier schon seit Jahren und klar, es ist, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann auch schon ein sehr kolonialistischer Gedanke, aber andererseits wird hier dann auch von dem Oberhaupt selbst die Frage gestellt, naja, was habt ihr eigentlich hier zu suchen? Was ist denn euer Begehr hier? Was ist euer Recht dazu, diesen Krieg zu führen? Welche Besitzansprüche habt ihr? Also, warum seid ihr überhaupt hier? Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und dahingehend wird dann diese Frage auch aufgeworfen, die ich hier sehr spannend finde. Und das wird natürlich dem gegenübergesetzt, was dann am Ende durch Colonel Kurtz kommt. Colonel Kurtz, der im Grunde der in seinem Compound, der ja wirklich ein Bestiarium darstellt von Gewalt und von eigentlich menschlicher Psychologie, also der wirklich grauenvollste, das weiß ich gar nicht zu beschreiben, eine grauenvolle Atmosphäre der Hölle beschreibt und dieser, wie es ihr Motto ziert, Apocalypse Now, also wirklich dieser anklingenden Apokalypse, also diesem Weltuntergang, der da im Grunde gelebt wird, der aber auch gerechtfertigt wird durch eben eine Form von Ideologie, von Kultur und von wir sind hier und leben im Grunde das Leben, was ihr anderen gar nicht leben könnt. Das finde ich sehr spannend. Und das
ist eine sehr korrekte Beschreibung von diesem Compound, den er sich da geschaffen hat. Es ist definitiv ein Moloch unter anderen Vorzeichen. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch das Ironische. Also man hat das Gefühl, je weiter man so diesen Fluss entlang gleitet, desto mehr lässt man die in Anführungszeichen Zivilisation hinter sich. Andererseits kommen dann, je weiter man dem Ziel kommt, auch wieder andere Formen der Zivilisation, die in sich aber wieder unzivilisiert sind. Und was abgesehen von dem amerikanischen Trauma und der amerikanischen Schuld, was den Vietnamkrieg betrifft, hat mich, glaube ich, Apocalypse Now auch persönlich noch weiter dahingehend beeinflusst, dass es einfach sehr deutlich für mich gemacht hat, dass alle guten Vorsätze, selbst bei in Anführungszeichen gerechtfertigten Kriegseinsätzen, wenn es um Befreiungsaktionen geht, dass man das alles nur bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich planen kann und dass man sich keine Illusionen machen muss, dass immer alles mit rechten Dingen zugeht oder dass tatsächlich keine Verbrechen begangen werden, selbst auf der in Anführungszeichen guten, rechtschaffenen Seite. Also dass es das einfach nicht gibt, dass es keine sauberen Kriege geben kann, was vielleicht auch inzwischen wie so eine Binsenweisheit wirkt, aber das wird hier nochmal in aller Deutlichkeit ausgebreitet, weil das, glaube ich, auch nicht mit der menschlichen Seele vereinbar ist. Also Apocalypse Now sagt nicht, ob der Mensch gut oder böse ist, aber er sagt auf jeden Fall, dass er auf seine Instinkte zurückgeworfen werden kann unter den richtigen oder falschen Umständen. Und Und deshalb glaube ich, was auch so interessant ist an Martin Sheens Figur, ist, dass er das, glaube ich, verstanden hat. Dass Willard das verstanden hat. Also er hat einerseits seine Mission und er renkt seine Crew auch immer wieder ein, so, wir fahren jetzt weiter, wir fahren jetzt weiter, lasst euch nicht aufhalten, teilweise auch wirklich mit schlimmen Konsequenzen. Aber zeitgleich weiß er, glaube ich, nicht, was er mit Colonel Kurtz machen wird. Und er weiß es auch immer noch nicht, als er ihm gegenübersteht. Also es ist ja wirklich so eine Art Entscheidungsfindungsprozess. Also er weiß, er hat die Mission, aber er ist trotzdem schlau genug, um zu wissen, auch während er sich mit der Figur von Kurtz vertraut macht, ihn wirklich als dreidimensionale Person zu sehen und auch das, was er hier macht, erstmal wirklich so von allen Seiten zu betrachten, anstatt einfach nur dann stumpf seine Befehle auszuführen.
Weil eben Kurtz schon mehr ist als einfach nur ein wahnsinnig gewordener ja, Militarist, sondern im Grunde ja eine Gottheit, eine Personifikation von des Bösen und und dieses Molochs, dieses Teufels, aber auch dieses Kults und des Wahnsinns im Menschen. Also der hat ja um sich geschart ja, im Grunde, also Kurtzes Compound ist in einer alten Maya-Ruine oder in einer alten, also in den Ruinen einer noch älteren Zivilisation, was auch ganz wichtig ist, weil wir hier mit, also wie gesagt, eine Figur haben, die immer weiter in den Abgrund steigt, die immer weiter tiefer geht, immer weiter zurück in Vergangenheit einerseits, aber auch in menschliche Stähle, die er in sich trägt. Und deswegen tritt dieser Mann auf als ein, und es wird, und Gott sei Dank hat Marlon Brando sich vollgefressen und kam da als Fettsack an, weil wäre er ein hagerer Typ,
Wie es
so Coppola
ursprünglich
eigentlich
geplant
wollte.
war. Ja.
Aber wir haben hier Marlon Brando als wirklich übergewichtigen Glatzkopf, der da sitzt und Verse liest und eben diesen Geist anderen und andere indoktriniert, also auch zum Beispiel Martin Sheen, also Willard wird ja am Anfang, also er bleibt am Leben, weil er ganz genau weiß, Kurtz will ihn am Leben behalten. Und Kurtz nutzt diese Zeit, um ihn halt zu indoktrinieren, um ihm aber auch zu zeigen, was er hier aufgebaut hat, was für eine Macht, was für eine Allegorie menschlicher Finsternis. Also deswegen auch Herz der Finsternis, um auf Joseph Conrad einzugehen, weil es wirklich ein Bestiarium dessen ist, was man da sieht. Aber in der Atmosphäre, also die Dinge, die da passieren, sind zwar schlimm, aber Coppola schafft es eben durch seine Inszenierung, dem Ganzen eben diese allegorische, atmosphärische Note zu geben, die dann dazu führen, dass man eben diesen Film als so verstörend und als im Grunde so spiegelhaft, aber grauenvoll spiegelhaft begreift. Und das ist auch der Grund, weswegen ich am Anfang gesagt habe, dieser Film hat mich sehr zweifeln lassen, weil es wirklich, denke ich ein Zeugnis dafür ist, was kann Krieg, was kann der Mensch eigentlich? Deswegen auch auf Humanismus bedeutet, es geht hier nicht wie bei Blade Runner um Menschen, die ums Überleben kämpfen, sondern hier geht es im Grunde um Menschen, die dafür kämpfen, Götter zu sein. Und dieser Charakter Kurtz, der es wahrlich geschafft hat, da nur aufgrund seiner Ideologie, also eine Ideologie zu schaffen und dann die Leute zu unterwerfen, aber auch freiwillig. Diese Leute sind ihm alle freiwillig geblieben. Auch dieser eine Figur gespielt von Dennis Hopper, ein mit 5 Fotoapparats übersäter Journalist, Kriegsjournalist, der jetzt bei Kurtz ist und dieses Leben dort dokumentiert, wohl zu wissen, dass er gar nicht in die Außenwelt funken kann, der auch in seiner ganz eigenen ästhetischen Welt lebt und in seiner eigenen Ruchlosigkeit und der im Grunde diese ganze, also dieser eine Typ ist im Grunde die ganze Mediensatire, die Coppola da drin haben wollte, als der hier, als die extremen Journalisten, die immer mit dem, die mit den Gefahren spielen für die perfekte Story, die aber gar nicht wissen, wie
Ja.
weit sie schon in diese grausamen Tätigkeiten involviert sind teilweise. Also auch da ist es ein unglaubliches Zeugnis und Für zum einen diesen Vietnamkrieg, aber zum anderen einfach für eine unglaublich riesige Allegorie, wie der Mensch funktioniert, wenn er am Abgrund steht. Und das ist der Wahnsinn. Dieser Film ist Wahnsinn.
Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem auch um Macht und um Gleichgültigkeit geht. Also zwei Dinge, die glaube ich, wirklich zu wahnsinnig schlimmem menschlichem Verhalten führen können. Also Macht einerseits, dass man so diesen Gegensatz hat. Man hat Colonel Kurtz, der hat wirklich diesen unglaublichen Machtpunkt erreicht, wo die Leute tatsächlich freiwillig bei ihm bleiben. Also er hat diese, in Anführungszeichen, Eingeborenen um sich geschart. Sie sind ihm hörig, sie leben in dieser Gesellschaftsstruktur, die natürlich wahnsinnig furchtbar wirkt, aber sie bleiben freiwillig dort. Er hat dieses Machtlevel erreicht, von dem Kilgore, gespielt von Robert Duvall, ein ebenfalls etwas exzentrischer Colonel, der seine Soldaten während dem Gefecht zum Surfen schickt. Und andere Kriegsführende hier, von diesem Machtlevel träumen die nur. Also die reißen sich ein Bein aus und gehen von Manöver zu Manöver, von Mission zu Mission, von Einsatz zu Einsatz und hoffen auf dieses Level von Macht und Befriedung und dass die Leute einfach nur auf sie hören, denn sie sind die Guten, sie wissen schon, was Sache ist und es gelingt ihnen nicht. Auf keinen Fall. Und Colonel Kurtz, gelingt das? Aber er ist wahnsinnig. Er wird als wahnsinnig abgestempelt, er muss weg. Irgendwie. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Gegensatz. Und was mich auch noch, glaube ich, am meisten verstört an Apocalypse Now sind eben so diese Momente wirklich von Gleichgültigkeit, wo man merkt, dass diese ganzen Leute so abgestumpft sind, dass sie nicht mal mehr im Ansatz begreifen, was gerade vor ihren eigenen Augen passiert. Und bis hin zu auch dem Einsatz halt auch von Kultur als Machtdemonstration. Also man kann vielleicht auch sagen, dass hier die einzige Befreiernation USA mit Wagner-Klängen in den Krieg zieht, um die Vietnamesen zu verschrecken und sich damit eines Mittels bemächtigt, das früher von einem Regime angewendet wurde, das sie noch besiegt und befreit haben. Also soweit ist es hier inzwischen gekommen, auch natürlich wahnsinnige Sequenz, der Hubschrauberangriff zum Ritt der Walküre, wohl auch ein ziemlicher Albtraum zum Filmen, wenn ich mich recht erinnere, an das Hintergrundmaterial von den Dreharbeiten. Aber eben dieser Verlust von jeglicher Perspektive und von... Ich glaube tatsächlich, dass Menschlichkeit verloren geht, wenn zu viel Gleichgültigkeit existiert, denn dann ist die Empathiefähigkeit weg. Und diese Empathiefähigkeit scheint breitflächig hier weg zu sein für die Leute, die eigentlich in diesem Land leben. Und es ist ein sehr enger Tunnelblick, den die meisten Leute hier haben. Und dabei ist ihnen eigentlich relativ egal, was oder wen sie kaputt machen. Hauptsache, sie erreichen einfach den nächsten Schritt oder das nächste Level in ihrer Mission und oder einfach auch nur den nächsten vergnüglichen Abend mit den Playboy-Bunnies, die mit den Hubschraubern eingeflogen werden. Und irgendwann wird dann Krieg und das kriegerische Handeln zum Selbstzweck. Da gibt's auch diese wunderschöne Sequenz an der Dulong-Brücke, wo alles in die Luft fliegt und keiner nur den Ansatz einer Ahnung hat, wer überhaupt noch das Kommando hat. Hauptsache, man schaltet den Scharfschützen aus und als er dann ausgeschaltet ist, was dann? Na, man weiß es auch nicht so recht. Also es ist wirklich dann einfach nur noch Macht, Gleichgültigkeit, kriegerisches Handeln als Selbstzweck. Und das ist, glaube ich, das wirklich Erschreckende an diesem Film.
Ich möchte noch kurz auf die Inszenierung eingehen und möchte hier Shoutout an Vittorio Storaro als Kameramann, der dafür auch mit dem Oscar geehrt wurde, der hier aber, wie ich finde, einen grandiosen Job macht in Lichtsetzung. Wie gesagt, du hast schon drüber gesprochen, aber auch in, also er ist derjenige, der diesem Film, denke ich, den visuellen Touch gibt, den dieser Film braucht. Und auch der Vater von Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, mit seiner Musik hier diese Atmosphäre auch sehr Synthes, mit vielen Synthesizer-Klängen schafft.
Relativ früh eigentlich, glaube ich, in der Filmgeschichte, ne? Also wenn ich so an andere Synthesizer-Scores denke, dann gehen meine so Gedanken eher in die 80er, aber ich finde, was er hier schafft mit diesen Klängen, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Es ist so perfekt.
Wunderbar. Und auch das Sounddesign von Watermerch in diesem Film, es ist Wahnsinn. Also dieser ganze Film ist auch dafür, also diese Heidenarbeit, die man in Hearts of Darkness zu Gesicht bekommt in dieser Dokumentation, die hat sich aber am Ende wirklich gelohnt. Das muss man dazu sagen.
Das muss man schon
unglaublich
sagen.
Es ist ein unglaublich grandioser, wahnsinniger, gewaltiger, bildgewaltiger, pathetisch wie ethischer Film, der seinesgleichen im Grunde sucht und merkt, dass er recht alleine ist in seiner Art. Und deswegen ist, wie ich finde, Apocalypse Now, als jemand, der das amerikanische Kino in letzter Zeit ein bisschen, ich versuche von dem so ein bisschen wegzugehen, weil ich gerade das immer Moderne etwas schwierig finde, aber Apocalypse Now ist für mich immer wieder ein Beispiel dafür, wie gut eigentlich amerikanisches Autorenkino sein kann und wie wichtig es ist. Und deswegen kann ich nur empfehlen, diesen Film in seiner neuen Fassung sich zu Gemüte zu führen und Apocalypse Now einfach in sich einzusaugen und diesen Film aufsaugen wie ein Schwamm, weil anders geht's gar nicht. Man kann diesen Film nicht einfach nur gucken, man muss ihn fühlen. Es wird aber auch einem beigebracht, diesen Film zu fühlen. Das finde ich sehr wichtig. Und ja.
Ich meine, guck mal, wir haben jetzt irgendwie 30 Folgen lang über alle möglichen Facetten von interessanten Filmen gesprochen, aber manchmal glaube ich auch so, wenn ich über Filme nachdenke, manchmal geht's einfach nur um Bilder. Also wirklich, und ich meine nicht mal um ganze Sequenzen, sondern einfach Bilder, die sich so in dein Gedächtnis und in deinen Geist eingraben, dass man sie nicht mehr los wird. Und für mich persönlich hat Apocalypse Now einige von denen. Also das beginnt schon mit der Eröffnungssequenz, wo man dieses Palmenmeer sieht, das dann zu den Klängen von The Doors, The End, zerstört wird. Es geht weiter mit Colonel Kilgore, der den berühmten Satz sagt, oh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, oder später Martin Sheen in diesem unglaublichen Moment, wo er komplett in Kriegsbemalung aus dem See auftaucht, entsteigt, eine Sequenz, vor der ich irgendwie fassungslos saß, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil sie so scary und so beeindruckend war und auch so perfekt surreal inszeniert mit dem ganzen Rauch und der Beleuchtung und allem. Und auch Blade Runner, ne? Man denkt an die Pyramiden, man denkt an die Straßenschluchten oder man denkt an Rutger Hauer im Regen. Letztendlich geht es, glaube ich, wirklich um Bilder, die hängen bleiben, und im besten Fall gelingt das, und ich bin sicher, auch erfahrenen, erfolgreichen Regisseuren gelingt es nicht immer, aber wenn es gelingt, dann setzt man ein Zeichen, das auch die eigene Existenz überdauern kann, und das ist einfach nur wunderbar, und Apocalypse Now liefert das, und es ist kein einfacher Film, und es ist auch, glaube ich, ein Film, den man wahrscheinlich nicht in jeder Stimmung ertragen kann, aber wenn man in der Stimmung ist und einfach nur beeindruckt werden möchte und einen wirklich sehr sorgsam gebauten Blick in einen Abgrund wagen möchte und danach unglaublich bereichert daraus wieder entsteigen möchte, dann sollte man das unbedingt tun. Und ich muss auch sagen, ich habe alle drei Fassungen gesehen, ne? Kinofassung war die erste damals im Fernsehen. Dann irgendwann habe ich Redux gesehen, der mir ehrlich gesagt zu lang war und auch ein bisschen so diesen Vorwärtsdrall aus dem Roadtrip rausgenommen hat, weil eben noch mehr Zwischenstopps drin waren und so, oder die Zwischenstopps länger waren. Und ich muss jetzt wirklich sagen, als ich 2019 den Final Cut im Kino im Sony Center gesehen habe, war ich wirklich extremst happy. Denn für mich ist das jetzt auch die beste Fassung dieses Films, der mir sowieso am Herzen liegt. Es ist die beste Fassung dieses Films, den es gibt. Und ja, leiht ihn euch aus. Am besten natürlich auch in 4K, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gibt's, glaube ich, auch bei Amazon und bei iTunes in 4K. Und ansonsten ist er auch ausleihbar bei allen gängigen Streaming-Anbietern.
Er war sogar, ich glaube, vor einem Jahr war er sogar inklusive die Final Cut Version bei Amazon. Kommt bestimmt wieder.
Ah, ich glaube, beim Arthouse Plus Channel ist er inklusive. Obwohl,
genau.
Ich glaube, nein, nicht wirklich, da ist nur die Redux Version inklusive.
Oh. Ach so. Diesen Film werdet ihr trotzdem euch bestimmt zu Gemüte führen. Und wie gesagt, es gibt oftmals auch Angebote von den Streamingdiensten, wo dann halt so eine Fassung dann 3 Euro kostet oder so, wie bei mir Blade Runner gestern. Ich finde es sehr schön, dass wir im Grunde abschließen mit zwei Filmen, die die sehr nachdenklich stimmen, die sehr abgrundtief sind, aber die auch genau, die eben zum einen ihre Finalität darin haben, dass es beides Final Cuts sind, aber auch andererseits ihre Finalität darin haben, dass sie den Menschen an sich ergründen. Das ist interessant, dass wir gerade diese beiden Filme so ausgewählt haben und eigentlich haben wir sie aus diesem Grund des Final Cuts ausgewählt, aber es ist spannend und das ist auch das, wofür dieses Doppel steht, dass man dann tatsächlich noch viel, viel mehr Gemeinsamkeiten findet und ich möchte vielleicht einfach auch jetzt diese paar Minuten noch nutzen, um Danke zu sagen. Danke zu sagen an euch alle, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid, dass ihr uns dabei zugehört habt, dass ihr uns ertragen habt, wenn wir über diese Filme gesprochen haben, wenn wir manchmal zu ausschweifend wurden, wenn wir aber auch manchmal zu zynisch wurden.
Aber ich meine, das gehört doch dazu, man kann sich ja auch über Filme wahnsinnig streiten und kloppen. Ich meine, gerade The Rock hat es ja auch unter Beweis gestellt, was ja irgendwie auch so ein wirklich klassischer Moment war, glaube ich, der also für mich auch herausfordernd war, weil ich diesen Film, also es ist halt so ein Film, ne? Man wächst mit dem auf und man wird nie wirklich gezwungen, den zu hinterfragen, bis dann jemand wie du kommst und der sagt, Moment mal irgendwie. Und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich habe das auch als unglaublich bereichernd empfunden, auch mal die Dinge aus der anderen Perspektive zu sehen. Und das war ja auch ein Grund, warum wir das machen wollten. Dabei ist, finde ich es auch immer wieder überraschend, was wir doch gemeinsam haben und zu welchen so halbphilosophischen Tiefen wir vorgestiegen sind hin und wieder. Ich frage mich auch, ob wir jemals irgendwie im Bereich Comedy auf einen gleichen Level kommen werden, der über britische Komödien hinausgeht.
Das stimmt.
Bin ich im Moment noch nicht so hoffnungsvoll, aber muss ja auch nicht sein. Dieses Filmuniversum ist so bunt und groß und tief und ich habe manchmal das Gefühl, mit allen Sachen, die ich schon gesehen habe, kratze ich da gerade, was Filmgeschichte betrifft, immer noch an der Oberfläche. Und ich möchte mich auch bedanken, dass du einfach auch die Initiative hattest und die Lust, das einfach auch mal zu machen und zu gucken, was passiert, weil ich finde, das trifft man auch nicht so häufig. Dass jemand einfach auch nur zu einer Idee sagt, komm, lass uns das einfach mal machen und mal gucken, wortwörtlich. Alleine dafür möchte ich mich bedanken. Ich möchte auch vielleicht kurz zwei Leuten danken, die mich in meinem eigenen Filmbewusstsein wahnsinnig bereichert haben. Das ist einerseits mein Onkel Michi, der mir den ersten James-Bond-Film gezeigt hat und der mir Alien heimlich zugesteckt hat, als ich noch viel zu jung war. Und meine Freundin Anastasia, durch die ich sehr viel Independent- und 70er-Jahre-Kino erfahren durfte, was ich vielleicht zu früh nicht unbedingt angeguckt hätte. Und ich möchte allen Kinobetreibern in Basel danken, meiner Universitätsstadt, wo ich oftmals lieber in deren Lichtspielhäuser gegangen bin, als in die Vorlesung, was sich durchaus ausgezahlt hat.
Wenn wir schon bei Danksagungen sind, dann habe ich eine Danksagung, die ich, glaube ich, demjenigen machen muss, der diesen Podcast der seit der ersten Folge mit dabei ist, und das ist mein werter Bruder. Jonas, vielen Dank, dass du uns weiterhin hörst, dass du immer eine gute Kritik parat hast für diesen Podcast und wie gesagt, allen anderen, die jetzt hier nicht genannt werden dürfen, vielen, vielen Dank, die uns treu geblieben sind ihr seid auch diejenigen, die den Podcast jetzt erst nach 20 Jahren ausgraben und den jetzt hören, Dankeschön fürs Einschalten.
Das Gute ist, diese Filme werden trotzdem alle noch irgendwo auffindbar sein, auch in 50 Jahren, hoffentlich. Wenn nicht jemand den GoldenEye-Satellit abfeuert und alles kaputt macht, dann gibt's die hoffentlich noch, also.
Beschrei's nicht. Ja? Nein, ich denke, abschließend können wir sagen, warum wir diesen Podcast gemacht haben, ist aus einem Grund, und das ist die Liebe zum Film. Das unbedingt ist die Liebe zum Eindringen eben in das, was wir heute zum Beispiel beschrieben haben. Film zeigt uns das, was wir nicht sehen, was wir alltäglich vielleicht nicht mitbekommen. Und Film ist ein Auge dafür, um eben die Dinge nochmal greifbarer zu machen für jeden. Und das merke ich, wenn ich Filme gucke und wenn ich über Filme spreche, wenn ich aber auch selber schreibe, ich habe auch mal einen Film gemacht, wo ich dann merke, es geht eigentlich darum, diesen Blick zu schulen. Es geht darum zu schauen, okay, wie weit gehe ich, oder wohin schaue ich? Schaue ich nach außen, schaue ich nach innen? Und was lege ich frei? Welche Minen durchkämme ich? Welche Berge erklimme ich? Welche Flüsse durchschreite ich, um am Ende zu einem, zu einer, ja, Läuterung zu kommen, denke ich auch, fürs eigene Wohlbefinden darin, dass man sich selber dann auch durchblickt und auch durchdringt. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, dass ihr bitte dazu herzlich aufgerufen seid, guckt weiter Filme, geht ins Kino, geht, unterstützt die Lichtspielhäuser, guckt auch alles abseits davon. Ihr müsst nicht immer ins große Kino gehen und Marvel gucken. Das macht auch Spaß, ich tue das auch gerne manchmal. Aber haltet die Augen offen, haltet die Augen offen, was euch interessiert. Guckt nicht so viele Trailer, geht einfach rein, geht einfach ins Kino, sagt einfach, komm,
absolut.
Das hört sich cool an, das macht, wenn ihr durch die DVD-Abteilung geht und ihr seht ein Cover, kauft es. Das ist die erste Initiative. Nehmt den Film einfach mit. Wenn es euch interessiert, dann zack rein. Lest kurz hinten durch, was drin passiert. Wenn ihr was hört, guckt es. Je mehr ihr gesehen habt, es gibt wunderbare Kinos in Berlin, gerade die aus Berlin kommen. Schöne Arthouse-Kinos, kleine Kinos, Ladenkinos. Geht da rein, guckt euch das an, guckt euch die kleinen Sachen an, denn das sind meistens leider Gottes vergessene und verlorene Kinder, die eigentlich nur ein neues Zuhause wollen. Und leider werden gerade in der Filmindustrie, wie ich finde, viel zu viele Kinder gezüchtet und weniger auf die geborenen Kinder geguckt, die wirklich noch von Liebe und Menschenhand herkommen.
Geht unbedingt ins Kino, gebt diesen Kindern ein Zuhause. Ich persönlich, was mir noch sehr am Herzen liegt, ist Filmrestauration, Filmgeschichte. Und das wird unterstützt, indem ihr auch mal ältere Filme natürlich online ausleiht, das ist keine Frage, aber auch greift gerne noch zu physischen Medien. Ich bin ein großer Fan physischer Medien. Ich bin ein großer Fan von frisch restaurierten Filmklassikern, die in wunderbarer Qualität erstrahlen. Das ist Arbeit, die in Deutschland viel zu wenig gemacht wird. Also gerade ein Gebiet, was mir auch am Herzen liegt, ist Fernsehgeschichte. Und es wird so wenig restauriert von wirklich hochkarätigem deutschen Fernsehen. Wir hatten in einer Folge über Derrick gesprochen. Da wird praktisch nichts gemacht. Man kann schon froh sein, dass ältere Tatorte hin und wieder restauriert werden und dann nochmal ausgestrahlt werden. Deshalb, was Restaurieren von Filmen betrifft. Und wenn man dann so einen Klassiker wie Cleopatra zum ersten Mal in 4K sieht oder 2001, ist es einfach auch im Heimkino ein unvergleichliches Erlebnis. Deshalb, klar, ich leihe auch Sachen bei Amazon aus, aber Discs sind immer noch zum Liebhaben da. Und solange es sie noch gibt, solange man noch zu Saturn gehen kann oder in den Mediamarkt oder zu Dussmann, dann macht das einfach. Ihr unterstützt damit auch Leute, die in der Filmindustrie tätig sind und die dort ihren Traum leben, der für viele auch darin besteht, einfach nur die Fusseln von den alten Filmrollen wegzuretuschieren, damit wir ein grandioses Bild haben. Das wäre noch mein Appell, unterstützt diese Arbeit. Ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Ich habe euch alle sehr lieb, fühlt euch gedrückt und lustigerweise hat es wie wild angefangen hier zu regnen, als wir angefangen haben mit der Aufnahme. Vielleicht auch eine Verneigung meines heimischen Wetters an Blade Runner.
Das war Mal gucken, das Filmdoppel bleibt bunt.
Silencio.